NDR Info. Themen des Tages.
And the Oscar goes to.
Das verraten wir Ihnen am Ende dieser Sendung. Die Oscar-Verleihung in Hollywood, die gibt es dann ausführlich hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ja, auch dieser Montag wird bestimmt durch das Krisengeschehen im Nahen Osten. Wie kann man die Straße von Hormus besser schützen? Inwieweit kann oder sollte sich die EU an einem Schutz der Tanker, die dort unterwegs sind, beteiligen? Und was ist in dem Zusammenhang eigentlich von der Drohung aus Washington zu halten, die NATO stünde vor einer sehr, sehr schlechten Zukunft, sollten Verbündete eben nicht helfen? Um all diese Fragen geht es in dieser knappen halben Stunde. Wie wichtig die Straße von Hormus für den Welthandel ist und da vor allem für die Mineralölwirtschaft, nur das können wir jeden Tag an der Zapfsäule ganz genau nachlesen. Eine sogenannte Taskforce der Bundesregierung hat nun heute getagt und den Mineralölkonzern doch einige unangenehme Fragen gestellt. Wie die Antworten ausfielen und was die Regierung jetzt tun will, um den Preisanstieg zumindest zu bremsen, Gabriele Intemann berichtet.
Fast 2 Stunden hat die Taskforce Energiepreise getagt. Eingeladen hatten die Abgeordneten dazu unter anderem Vertreter der Mineralölbranche, des Kartellamts und der Verbraucherzentralen. Mehrere Teilnehmer sprachen hinterher von einer intensiven Sitzung. Zum Beispiel Armand Zorn von der SPD, der die Taskforce mitleitet.
Den Mineralölkonzern ist es nicht gelungen, glaubhaft zu erklären, wie die Preisgestaltung geschieht und vor allem auch, wie die Unterschiede im europäischen Vergleich zu erklären sind.
Schon in der vergangenen Woche hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche Maßnahmen angekündigt, die die Preise an den Zapfsäulen dämpfen sollen. Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf vor. Und der soll rasch umgesetzt werden. Das stand aber auch schon vor der heutigen Sitzung fest. Sepp Müller, Vizefraktionschef der Union und Co-Leiter der Taskforce, spricht deshalb von einem
Schnellboot.
Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass das Kartellamt mehr Macht gegenüber der Mineralölwirtschaft bekommt, um Preise zu kontrollieren.
Hier hat dann das Bundeskartellamt ähnlich wie bei den Strompreisen die Möglichkeit, sofort zu reagieren und sich die Daten vorlegen zu lassen. Und wir werden nur noch einmal am Tag Preissteigerungen zulassen.
Verbraucherschützerin Ramona Popp hält beide Maßnahmen für sinnvoll. Die Chefin des Verbraucherzentralen Bundesverbands geht davon aus, dass dadurch Verbraucher Preise zumindest besser vergleichen können. Sie erwartet aber auch, dass nicht nur die Spritpreise steigen, wenn der Krieg im Iran länger dauert. Deshalb fordert sie weitere Entlastungen.
Und da liegt tatsächlich eine Entlastung auf dem Tisch, die alle Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten würde, nämlich die Senkung der Stromsteuer, diese ist versprochen worden. Diese müsste jetzt auch kommen aus den Mehreinnahmen, die der Staat derzeit ja auch hat, aus den gestiegenen Steuern bei den Mineralöleinnahmen.
Gar nicht zufrieden mit den Plänen von Union und SPD sind dagegen die Mineralölkonzerne. Christian Küchen vom Verband Fuels and Energies weist den Vorwurf der Abzocke zurück.
Wir haben klar gemacht, dass sich die Margen, also woraus wir Vertrieb, Tankstellen bis hin zum Gewinn finanzieren, in den letzten 2 Wochen vor und nach der Krise nicht geändert haben. Die sind ungefähr sowohl beim Benzin und Diesel auf gleichem Niveau geblieben.
Den Unterschied zum europäischen Ausland erklärt Küchen damit, dass in anderen Ländern die gestiegenen Einkaufspreise noch nicht weitergegeben werden. Die freien Tankstellen fürchten dagegen, dass sie die Verlierer der neuen Einmal-täglich-Regel sind. Thomas Kadek vom Verband der freien Tankstellen.
Wir werden, wenn das alles so durchkommt, in einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber den Konzernen kommen, die mit langfristigen Preisstrategien im Gesamtmarkt operieren, während mittelständische Tankstellen, freie Tankstellen insbesondere den lokalen Markt bedienen und dort als preisregulativ arbeiten.
Freie Tankstellen wie Mineralölkonzerne hoffen, dass sie die geplanten Regeln noch zu ihren Gunsten ändern können. Christian Küchen vom Verband Fuels and Energies sieht vor allem die geplanten Änderungen im Kartellrecht kritisch und warnt vor einem Schnellschuss.
Wenn Sie nachträglich eine Preiserhöhung, die Sie im Markt realisiert haben, wenn die zurückgenommen wird oder das dann mit Strafen versehen wird, dann sind das erhebliche Risiken für die Unternehmen. Und dann kann es sein, dass gerade auch mittelständische Unternehmen sagen, das können wir nicht tragen.
Viel Zeit für Änderungen bleibt jedoch nicht. Der Gesetzentwurf soll, so der Plan, noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Noch vor Ostern könnten das schärfere Kartellrecht und die neuen Regeln für die Tankstellenpreise dann bereits in Kraft treten. Dann dürften Tankstellen nur noch mittags um 12 die Spritpreise anheben.
Tja, wohl dem, der ein Elektroauto hat, bei diesen Benzinpreisen. Genau diesen Spruch, den hört man in diesen Tagen ja immer wieder. Im Privaten genauso wie unter denen, die mit dem Autofahren ihr Geld verdienen. Taxiunternehmen zum Beispiel. Wie die mit den hohen Preisen jetzt umgehen, Christian Stichler berichtet.
Du brauchst mir direkt vors Auge jetzt hier, oder? Sonst geht's noch, oder? Guckst nicht mal.
Es gibt immer einen Grund, sich zu ärgern, wenn man im Taxi auf Hamburgs Straßen unterwegs ist. Aber meistens hat Andreas Wettlaufer gute Laune. Kurze Haare, kräftiger Körper, grauer Pulli. Mit seinen wachen Augen hat der 53-Jährige in diesen Tagen vor allem eines im Blick: die Dieselpreise an den Tankstellen.
Vorhin hatten wir 2,20, jetzt 2,12. Ich glaube, ich kriege mit meiner ADAC-Karte hier auch noch einen Centrabatt. Hier tanke ich jetzt.
Wettlaufer hat schon viel in seinem Leben gemacht. Gastronomie, Einzelhandel. Aber das Beste, was er sich vorstellen kann, Taxifahren. Er ist selbstständiger Unternehmer mit einem Wagen und zwei Mitarbeitenden. Dieselpreise weit jenseits der 2-Euro-Marke, die machen ihm zu schaffen.
Das ist katastrophal, ne? Für uns kleinen Taxiunternehmer ist das echt ein Griff ins Portemonnaie, sag ich mal, und ein ganz schön großer.
Normalerweise zahlt er 600 bis 700 Euro pro Monat fürs Tanken. Derzeit sind es weit mehr als 1.000. Und das Geld fehlt am Ende. Schlimmer sei die Situation bisher nur nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gewesen. Damals, vor 4 Jahren, hätte er sein Taxi am liebsten ganz in der Garage gelassen.
Vor 3 Tagen hatten wir 2,24, dann dachte ich auch schon, jetzt geht das wieder los. Und dann habe ich eine Tankstelle gesehen mit 2,04 Euro. Und das, also das ist echt konträr. Da habe ich mich über die 2,04 Euro gefreut. Bekloppt, oder?
Mehr Geld für eine Taxifahrt zu verlangen, um seine Mehrkosten zu decken, das geht nicht, denn die Tarife werden in Hamburg vom Senat festgelegt und nur alle 1 bis 2 Jahre angepasst. Andreas Wettlaufer wünscht sich deshalb Soforthilfe von der Bundesregierung.
Man könnte die CO2-Stunde jetzt einfach mal 1-2 Jahre aussetzen. Man könnte auch eine Spritpreisbremse machen oder was weiß ich, dass der Sprit nicht so und so teuer sein darf oder teurer als. Das würde schon helfen.
Ob sich die Politik dazu durchringen kann? Derzeit noch offen. Wettlaufer kennt längst die günstigen Tankstellen in Hamburg. Ab und zu schaut er auch auf die Tank-App. Ansonsten versuche er, so spritschonend wie möglich zu fahren. Ob er manchmal etwas neidisch auf die Kollegen mit den E-Autos schaue? Nein, das sei nichts für ihn.
Ich bin noch nie ein E-Auto gefahren, außer in meine Halle mal rein. Aber ich mag die Vibration, ich mag das Geräusch, das Gas geben, den Motor. Das ist für mich so ein Feeling alles. Ich kann die Leute alle verstehen, geile Dynamik, das geht richtig ab und beim Gas geben, aber du gibst doch kein Gas, du gibst Strom. Ich geb Gas.
Die Zukunft des Taxigewerbes in Hamburg ist allerdings elektrisch. Wer heute ein Taxi neu zulassen will, muss elektrisch unterwegs sein. Gerade deshalb will Wettlaufer seinen Diesel noch möglichst lange fahren. Denn ans Aufhören habe er bisher nicht gedacht. Auch nicht in den vergangenen Tagen.
Niemals. Das mache ich bis zum Ende. Auch über die Rente hinaus, so Gott will, und ich gesund bleibe und fit bleibe und alleine meine Dinge tun kann ohne Hilfe, dann werde ich auch noch bestimmt bis 70, 75 Taxi fahren. Vielleicht auch noch länger, je nachdem, wie man sich fühlt.
Wenn da nur nicht der ständige Ärger wäre. Nicht nur über Fußgänger, die einfach mal so die Straße überqueren, sondern vor allem über die hohen Tankrechnungen.
Es ist nicht unser Krieg. Wir haben ihn nicht begonnen. Das hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius heute noch mal betont. Unüberhörbar, in Berlin wachsen die Sorgen. Was für ein Kriegsziel haben die USA und Israel eigentlich und wie groß kann der Flächenbrand im Nahen Osten noch werden? Auch die israelischen Bodeneinsätze im Libanon klingen beunruhigend und auch darauf hat die Bundesregierung heute sehr deutlich hingewiesen. Uwe Lüb über all das, was heute im Nahen Osten geschehen ist.
Rettungskräfte suchen in Trümmern nach Überlebenden, bergen Leichen. Zuvor hatte Israel von einer neuen massiven Angriffswelle auf Ziele im Iran gesprochen. In iranischen Staatsmedien ist von vielen Opfern die Rede. Augenzeugen berichten von Leichen auf den Straßen. Ein Helfer des Roten Halbmondes, einer Schwesterorganisation des Roten Kreuzes, steht in einer Straße voller Trümmer. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt er: Das hier ist eine reine Wohngegend. Rettungskräfte bringen Überlebende in Sicherheit und die Suche geht weiter. Betroffen ist nach iranischen Angaben auch die städtische Stromversorgung. In einem Verwaltungsgebäude Regierungsgebäude seien mehrere Mitarbeiter, darunter Ingenieure, ums Leben gekommen. Zudem seien Menschen in der Nähe des Gebäudes getötet worden. Genaue Angaben über die Zahl der Opfer gibt es nicht. Aus dem Land heißt es, Zehntausende zivile Einrichtungen und Wohnungen seien im Iran zerstört oder beschädigt worden. Der Krieg beeinflusst alle Bereiche des Lebens, erzählt ein Familienvater in Teheran. Viele Geschäfte haben nicht mehr geöffnet, sagt er, und wenn sie öffneten, hätten sie keine Kunden. Auch er könne im Moment nicht arbeiten, er handelt mit Mobiltelefonen. Wer sollte derzeit eines kaufen, fragt er, ohne eine Antwort zu erwarten. Dann spricht er über den Kriegsalltag und wie er seine Kinder beschwindelt, um sie zu schonen. Wenn ein Einschlag zu hören ist, sage ich ihnen, es sei nur Donner, aber sie durchschauen mich. Wenn ich sage, es sei Donner, fragen sie vom Fenster aus, Papa, warum regnet es denn nicht? Ist es nur Donner? Aber wir versuchen, den Stress von den Kindern fernzuhalten. Die Gefahr soll bei ihnen keine Spuren hinterlassen. Doch Israel und die USA bomben weiter. Das iranische Regime gibt sich seinerseits nicht geschlagen. Vielmehr stößt es neue Drohungen aus. Der Sprecher des gemeinsamen Kommandos der iranischen Streitkräfte, Zolfagari, kündigt in einem Video der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars an, nun würden Logistik- und Servicezentren für den US-Flugzeugträger Gerald Ford ins Visier genommen. Aus Anrainerstaaten der Region werden Brände in der Nähe von Ölanlagen und Flughäfen gemeldet. Das beeinträchtigt die Ölwirtschaft weiter. Die ist in Teilen ohnehin schon zum Erliegen gekommen durch die Blockade der Straße von Hormus.
Die Straße von Hormus, die ist ja gerade mal 55 Kilometer breit an seiner schmalsten Stelle. Die Meerenge ist ein echtes Nadelöhr und trotzdem gilt sie als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit. Ein Großteil der internationalen Transporte von Öl und Flüssiggas läuft genau hier durch. Oder besser lief, denn wir haben ja schon viel darüber berichtet hier auf NDR Info. Die Straße von Hormus ist als Folge des Irankriegs de facto blockiert. Wie also könnte man die Schiffe dort militärisch absichern? Und bleibt es wirklich dabei, dass sich Deutschland daran nicht beteiligt? Uli Haug.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat US-Präsident Donald Trump eine klare Absage erteilt. Er will keine deutschen Kriegsschiffe in die Straße von Hormus schicken, damit die im Geleitzug Öltanker vor iranischen Angriffen schützen.
Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. Aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei.
Man teile zwar das Ziel, das Mullah-Regime zu einem Ende zu bringen, sagte Pistorius nach einem Treffen mit seinem lettischen Amtskollegen. Allerdings werde die Frage, auf welche Art das passieren soll, diskutiert. Amerikaner und Israelis hätten sich für diesen militärischen Weg entschieden und das habe man nur sehr maßvoll kritisiert, so der SPD-Minister. Pistorius befürchtet, eine Entsendung von Kriegsschiffen könnte Deutschland in den Konflikt hineinziehen.
Was erwartet Donald Trump von einer, sagen wir mal, einer Handvoll oder zwei Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormus zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht hinbekommen kann?
Diplomatische statt militärischer Hilfe, das ist die Linie der gesamten Bundesregierung. Das machte auch Außenminister Johann Wadephul am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel deutlich.
Deswegen setze ich mich heute auch für Sanktionen gegen diejenigen ein, die verantwortlich sind für die Blockade der Straße von Hormus. Um unseren Partnern am Golf ein klares Signal der Unterstützung zu geben, aber auch, weil die Blockade weltweite Schockwellen verursacht.
Hierfür gibt es sogar von linken Chef Jan van Aken Unterstützung. Er kritisiert aber, dass die US-Streitkräfte hierzulande und anders als in Spanien Stützpunkte wie Ramstein für den Irankrieg nutzen dürfen. Der größte US-Stützpunkt in Deutschland gilt als Drehkreuz für US-Militäroperationen im Nahen Osten. Zuletzt hatte es in Ramstein erhöhten Flugbetrieb gegeben.
Unsere Forderung ist ja auch völlig klar, dass auch die Militärbasen der US-Amerikaner hier in Deutschland nicht für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg genutzt werden dürfen. Ramstein ist nur eine davon.
Auch der SPD-Außenpolitiker Adis Achmetowitsch hat Zweifel geäußert, ob die Bundesregierung weiterhin uneingeschränkt die Nutzung von Ramstein für den Krieg erteilen darf. Sein Parteifreund, Verteidigungsminister Pistorius, sieht das nicht so.
Soweit ich das überblicke, aber das ist keine abschließende Bewertung, ist die Nutzung von Rammstein von den bestehenden Verträgen gedeckt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von vor, ich weiß nicht genau wie vielen Jahren, hatte einen anderen Vorgang zum Gegenstand, der völlig anders gelagert war. Von daher habe ich aktuell keinen Grund, an der Rechtmäßigkeit der Nutzung von Rammstein zu zweifeln.
In Rammstein lässt man die US Army also weiter agieren. Trumps Marinehilfe in der Straße von Hormuz hat die Bundesregierung allerdings klar abgelehnt.
Soweit also die deutsche Haltung in dieser Frage. Und wir haben es ja eben gehört, nochmal die klare Formulierung aus Berlin, das ist nicht unser Krieg und das ist auch nicht der Krieg der NATO. Fragt sich nur, ob man das in Washington dann auch so sieht. Es war ja Donald Trump, der die NATO vor einer sehr, sehr schlechten Zukunft gewarnt hat. Sollten die Verbündeten eben nicht helfen. Wie ernst man das nun nehmen sollte, darüber habe ich vorhin mit dem Politikwissenschaftler und Verteidigungsexperten Jan Techau gesprochen. Er arbeitet als Deutschlanddirektor der Eurasia Group. Das ist ein Beratungsunternehmen, das sich weltweit zum Beispiel um Analysen und Risikoeinschätzungen kümmert. Herr Techau, meinen Sie, dass es den Europäern, die Außenminister der EU, die beraten ja gerade darüber, noch gelingen wird, irgendeinen anderen, einen besseren Vorschlag auf den Tisch zu legen, einen, der eben die NATO außen vor lässt?
Also wir haben gesehen in den letzten Tagen, dass der britische Premierminister und auch etwas zurückhaltender noch der französische Präsident Macron versucht haben, eine europäische Haltung zu entwickeln zu dieser Forderung, muss man ja sagen, von Präsident Trump, sich vor Ort zu beteiligen. Und das ist ein zwiespältiges Unterfangen, denn auf der einen Seite wollen die Europäer nicht, wollen von ihrer negativen Haltung da nicht runter. Andererseits kann es aber sein, dass der geopolitische Druck so hoch wird und die Notwendigkeit für die Europäer, nicht weil Trump das will, sondern weil die Märkte zusammenbrechen und dann auch Wachstum in Gefahr ist, müssen die Europäer sich bewegen. Und irgendwo dazwischen wollen sie jetzt, so verstehe ich das, so eine Art vorausschauende Position einnehmen können. Noch nicht für jetzt sofort, denn noch ist das alles nicht vermittelbar in Europa. Aber wenn die Lage dramatischer wird, dann will man zumindest nicht ganz ohne Plan dastehen. Was wir nicht erwarten können von diesem Treffen, ist jetzt eine Haltung, eine sofortige Lösung. Dass da jetzt also ein Aktionsplan oder sowas verkündet wird, das wäre, glaube ich, zu früh.
Aber schauen wir doch mal auf diese Drohung mit der NATO, die ich eben zitiert habe. Problem ist ja, dass einen wie Trump all das, was in Europa diskutiert wird, im Prinzip ja gar nicht interessiert. Also was bei ihm hängen bleiben wird, ist doch eher der Eindruck, da bittet man einmal um Hilfe und meine NATO sagt dann einfach, nö, nicht mit uns.
Ja, man muss das ernst nehmen, was der amerikanische Präsident sich ausdrängt, aber seine Optionen sind limitiert. Das heißt, man muss sich davon auch jetzt nicht verängstigen oder ins Boxhorn jagen lassen. Was die Drohung gegenüber den Europäern angeht, ist ja so ein bisschen auch der Lack ab, muss man sagen. Es hat viele Drohungen gegeben. Manches davon ist aufgrund der innenpolitischen Situation kassiert worden, zum Beispiel die Grönland-Geschichte, aber auch durch den obersten Gerichtshof, die Zollpolitik des Präsidenten. Er ist da im Grunde ganz oft als Bettvorleger gelandet, wenn er als Tiger gesprungen ist. Und das wissen die Europäer auch. Deswegen würde ich jetzt sagen, nicht bange machen lassen. Wenn Trump wirklich die Ölpreisproblematik und damit die Gaspreisproblematik in den Griff bekommen will, wird er die Europäer brauchen. Das heißt, er kann sie nicht nur verschrecken, er kann sie nicht nur bedrängeln und versuchen, in irgendeiner Form in so eine Strafsituation zu bringen. Er wird sie brauchen, konstruktiv. Und das wird dem Präsidenten früher oder später aufgehen. Die Europäer sind in keiner guten Lage, aber sie sind noch nicht in einer so schlechten Lage, dass sie sich von Trump in dieser Sache jetzt kujonieren lassen müssen.
Aber was heißt das langfristig? Ich meine, die USA haben nun einen Präsidenten, der sowieso am Sinn und Zweck der NATO zweifelt. Also erst wollen die nicht genug zahlen, dann nerven die wegen Grönland rum. Und jetzt legen die Deutschen und die anderen wieder in seiner Sicht die Hände in den Schoß. Wann wird Donald Trump sagen, macht doch, was ihr wollt, ich habe auf dieses komplizierte Bündnis keine Lust mehr?
Naja, er würde das eigentlich gerne schon lange gesagt haben, aber er stellt eben auch fest, dass diese Bindungen, die da existieren, nicht so einfach zu negieren sind. Das sind die wichtigsten Handelspartner immer noch über den Atlantik. Davon hängen Arbeitsplätze ab, davon hängt Wachstum auch in den USA ab. Das kann man nicht einfach so wegschieben. Die amerikanischen Militärbasen in Europa sind ja nicht nur dazu da, die Europäer zu beschützen, sondern sie sind auch dafür da, dass die Amerikaner von diesen Basen vor Ort Machtprojektionen in die Welt leisten können. Das brauchen die Amerikaner. Und das können sie nicht einfach so wegschmeißen. Es ist nicht so, dass Trump einfach sagen kann, rutscht mir doch den Buckel runter. Das hätte er schon lange tun können. Das entspricht eigentlich auch seinem Instinkt und seinem Temperament. Aber die Realitäten der transatlantischen Beziehungen sind eben komplexer und irgendwann fährt auch Trump gegen die Mauer der Realität und das passiert gerade in der Straße von Hormuz und vielleicht führt das auch im europäischen Kontext zu einer realistischeren Bewertung der Lage.
Was könnte jetzt passieren von Seiten der USA? Ich meine, mit Chinesen kann man verhandeln, mit Deutschland und anderen NATO-Partnern aber nicht?
Auch die Chinesen werden sich jetzt da nicht in eine einfache sozusagen Solidaritätsleistung für Amerika drängen lassen. Die Inder haben schon die Nerven verloren, die werden was tun. Die Asiaten sind ja ohnehin, wenn man das so pauschal sagen kann, abhängiger von dieser Ölregion als die Europäer es sind. Deswegen ist da der Druck jetzt dem nachzugeben auch höher als bei uns. Bei uns wird der Druck allerdings auch noch steigen. Und was das langfristig heißt, ist, dass es irgendwann nicht mehr um die Frage geht, tut man Trump einen Gefallen, muss man jetzt dann nachgeben, weil er drängelt, sondern es wird darum gehen, die eigenen Interessen zu wahren. Und deswegen der Versuch der Europäer, zumindest in Theorie schon mal zu denken, was das sein könnte. Man ist eben darauf angewiesen, dass das Öl fließt. Man ist eben darauf angewiesen, dass diese Handelsroute offen bleibt. Und wenn das am Ende in Europa zu Marktengpässen kommt, die wirklich richtig bedrohlich werden, dann werden auch die Europäer nicht mehr richtig zögern können.
Der US-Präsident, die Europäer und die Zukunft der NATO, das waren Einschätzungen mit dem Politikwissenschaftler und Verteidigungsexperten Jan Techau hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Draußen Krieg, drinnen Tralala. Mit diesen, ja, nicht gerade charmanten Worten hat heute ein Kollege des Spiegel die Oscar-Verleihung in Hollywood kommentiert. Es war eben alles so schön und bunt wie immer. Teure Kleider, rote Teppiche und die begehrtesten Filmpreise dieser Erde für die, ja, die ohnehin schon als Favoriten gehandelt wurden. Die Academy Awards. Hier sind ein paar Eindrücke mit Nils Dams.
Das wohl schönste Liebesgeständnis des Abends.
Fred, I love you, man.
Fred, ich liebe dich. Du bist der beste Vater, mein bester Freund und ich will noch 20.000 Babys mit dir. Fred ist jetzt auch der Mann der besten Hauptdarstellerin des Jahres. Jessie Buckley gewinnt den Oscar für ihre Rolle in Hamnet. Aber der Reihe nach, circa 3,5 Stunden davor. Ich bin Conan O'Brien, der letzte menschliche Moderator der Oscars. Eröffnet Host Conan O'Brien, eine Anspielung auf künstliche Intelligenz, die auch das Filmgeschäft gerade verändert. Ein anderer, der für politische Kommentare bekannt ist, ist gar nicht da.
And the Oscar goes to Sean Penn, one battle after another.
Sean Penn holte seinen dritten Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in One Battle After Another, ist aber nicht bei der Verleihung. Nichts Neues. Er ist kein Fan von Awardshows.
Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.
One Battle After Another ist trotzdem der präsenteste Film und gewinnt 6 Oscars.
Verdammt nochmal! Viva la Revolution!
Leonardo DiCaprio spielt einen linksextremen Revolutionär, der auch langsam älter wird.
Fuck. Sorry, den weiß ich nicht mehr. Jetzt nicht so pinglich mit dem Passwort.
Viele sehen im Film Parallelen zur aktuellen Lage in den USA. One Battle After Another ist der beste Film des Jahres und gewann auch den erstmals vergebenen Preis für das beste Casting. Paul Thomas Anderson wird gleich mehrfach ausgezeichnet für seine Regie, sein Drehbuch. Er ist auch Produzent des Films.
I'm here because of people's faith in me.
Ich bin hier, weil Menschen an mich geglaubt haben und mir Zeit gelassen haben. Das Beste am Film ist, mit Menschen zusammen zu sein. Wir brauchen uns.
We need each other.
16 Oscar-Chancen hatte Blood and Sinners, mehr hatte noch kein Film.
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt, folgt er dir irgendwann nach Hause.
Am Ende gab es 4 Preise. Blood and Sinners ist ein Mix aus Historien, Musik und Vampir-Slasher-Film. Er feiert den Einfluss der schwarzen Kultur auf die USA. Autor und Regisseur Ryan Coogler gewann den Oscar für das beste Originaldrehbuch, Michael B. Jordan für die beste Hauptrolle.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
Er dankte auch schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich bin hier, weil ihr vor mir da wart.
Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith.
Die ganze Show war eine Liebeserklärung ans Kino und an menschliche Kreativität im Kino, gespickt mit politischen Momenten. Das ist zum Beispiel Javier Bardem.
No to war and free Palestine.
In einer Zeit, in der sich Hollywood und die USA radikal verändern. Moderator O'Brien sagte:
We pay tribute tonight, not just to film.
Wir ehren heute die Welt. Weltweite Kunst der Zusammenarbeit, Resilienz, Geduld und der seltensten Qualität heutzutage,
and that rarest of qualities today,
Optimismus.
So let us please celebrate Let us celebrate.
Und das waren die Themen des Tages heute an diesem Montag.